Und heute geht es um die Freude über deine neue Heimat. Und ich würde fast wetten, dass die meisten damit meinen, die Heimat sei der Himmel. Also pass mal gut auf. So, ist die Bilder. Zuerst lese ich den Abschnitt, den wir miteinander anschauen. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Frieden ist ein großes Wort. Kriege in Europa, im Nahen und Fernen Osten beherrschen unsere Nachrichten. Man weiß nie, wie das jetzt weitergeht. Und viele Kriege gibt es, die gar nicht Beachtung finden in den Medien, wo Menschen leiden zu Tausenden und Abertausenden. Noch nie, seit ich lebe, war die Weltlage dermaßen desolat wie heute. Wir sind ja die meisten Eltern in der kalten Kriegszeit geboren, da waren die Fronten klar. Dann hat das mal plötzlich aufgebrochen, da kam der Aufwind, Globalisierung und alles. Und jetzt ist alles durcheinander. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht. So desolat war die Zeit noch nie, seit ich lebe. Man bekommt den Eindruck, dass sich die Welt weit von dem Frieden entfernt, den man nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinigten Nationen herstellen wollte, denn das war der Grund der UNO. Nie mehr soll ein Weltkrieg unsere Welt kaputt machen. Aber nicht nur Völker kämpfen gegeneinander. Der Unfriede findet in unseren Familien und Ehen statt. Trennungen, Scheidungen mit Streitereien über das Sorgerecht der Kinder. Wir können noch viel aufzählen, das uns zeigt, wie weit weg oft der Friede ist, den wir uns eigentlich zutiefst im Herzen wünschen. Unsere Welt braucht dringend Frieden. Und Paulus spricht nun von diesem Frieden und wir fragen uns, wie meint er denn das? Jesus ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Frieden für die Heiden, eben für die, die fern von Gott waren. Aber auch Friede für die Juden, die das Vorrecht hatten, Gott nahe zu sein, weil sie das erwählte Volk Gottes sind. Aber wo ist dieser Frieden? Israel ist im Krieg, an verschiedensten Fronten. Müsste dieser Frieden nach bald 2000 Jahren nicht schon längst sichtbar sein? Die Geschichte der Menschheit ist keine Geschichte des Friedens, sondern eine Geschichte endlos aufeinander folgender Kriege. Einer stürzt den anderen. Ganze Reiche sind untergegangen und neu erstanden. Und mit dem Kommen von Jesus hat sich diesbezüglich nichts verändert. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass Paulus von einem anderen Frieden spricht. Er wusste genau, dass es unter den Völkern keinen beständigen Frieden geben wird. Jesus sagte seinen Jüngern, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Jesus und Paulus sprechen also nicht über einen Völkerfrieden, einen Frieden der Nationen. Der Friede, von dem Paulus spricht, ist ein Friede ganz anderer Art und Qualität. Und leider wird dieser Friede von vielen Menschen gering geachtet. Viele finden ihn bedeutungslos und unnötig. Und dennoch ist er von größter Wichtigkeit. Es ist der Friede mit Gott. Der Friede mit Gott, dem Schöpfer. Jesus schuf die Voraussetzung dafür, dass wir uns mit Gott versöhnen können und dadurch mit Gott Frieden haben. Wer mit Gott Frieden geschlossen hat, der muss sich vor Gott nicht mehr fürchten. Das ist vielleicht das Dilemma unserer Gesellschaft heute, dass niemand mehr Gott fürchtet. Wenn ich ihn dann mal sehe, dann sage ich ihm schon, was er alles falsch gemacht hat. Er muss ja nicht meinen. Wir fürchten Gott gar nicht mehr. Damals hat man noch Gott gefürchtet, da hat man die Götter verehrt, da hat man sie beschwichtigt mit Opfer. Also, ich brauche Gott nicht mehr zu fürchten. Wer mit Gott Frieden geschlossen hat, kennt keine Furcht vor Gott. Er kann sich darüber freuen, dass er von Gott nicht mehr gerichtet wird, denn die Strafe, die wir verbüßen müssen, hat Jesus am Kreuz bezahlt. Paulus schreibt nach Rom, wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Die Versöhnung mit Gott sollte das zentrale Thema jedes Menschen sein. Jeder Mensch sollte sich fragen, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Denn wer diese Versöhnung ablehnt, wird keinen Frieden finden. So heißt es im Johannesevangelium, wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da ist kein Friede mit Gott. Wer die Versöhnung durch Jesus annimmt, wird die Strafe nicht annimmt, wird die Strafe selbst verbüßen müssen. Wer hingegen Jesus nachfolgt, der hat diesen tiefen, unbezahlbaren Frieden und ist mit Gott verbunden. Eine tiefe Geborgenheit. Dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Gott selber hat die Verbindung zu sich hergestellt, indem er durch seinen Geist in uns wohnt. So entsteht eine einzigartige Qualität der Beziehung zu Gott. Paulus schreibt, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Also nicht mehr, als ihr eure Götter verehrtet und Angst hattet, dass Opfer nicht richtig ist und weiß ich was. Jetzt seid ihr Söhne und Töchter Gottes und sprecht ihn als Vater an. Wie großartig ist denn das? Der Friede mit Gott ist das höchste Gut, das ein Mensch in dieser Welt erhalten kann. Jesus sagte seinen Jüngern, bevor er sie verlassen hatte, Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hast du diesen Frieden? Hast du diesen Frieden mit Gott? Kennst du das? Die Kernbotschaft des Evangeliums ist die Versöhnung mit Gott, damit wir mit ihm Frieden haben. Und dieser Friede öffnet uns den Zugang zu Gott. Durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wenn wir mit Gott Frieden haben, dann geschieht etwas ganz Großartiges. Paulus schreibt: Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die diese Erfahrung gemacht haben und diesen Frieden haben, mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir haben das himmlische Bürgerrecht bekommen. Haben wir uns ja auch schon damit beschäftigt, weil Paulus das schon vorher mal auch intensiv erwähnte. Ein Platz im Himmel ist uns also sicher. Paulus erweitert nun diesen Gedanken. Wir gehören zum Haus Gottes. Wir sind Kinder Gottes und voll erbberechtigt. Kinder haben ein Erbrecht. Deshalb ist in der Bibel die Kindschaft zu Gott so wichtig, weil das Erbe einschließt. Es macht uns zu rechtmäßigen Erben. Also wir gehören zum bedeutendsten und einflussreichsten Königshaus der Menschheitsgeschichte. Es gibt kein bedeutenderes Königshaus als das Haus Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erde. Das ist zwar noch nicht sichtbar, aber der Einfluss wird in unserem Leben bereits spürbar. Johannes schreibt deshalb: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Also das ist nicht eine fromme Klausel. Es tönt halt schön, Kinder Gottes. Nein, wir sind es tatsächlich. Und das ist wichtig, dass wir das tatsächlich sind, weil wenn wir tatsächlich Kinder Gottes sind, dann werden wir auch das Reich Gottes erben. Wenn wir nur so frommes Geschwaschel Kinder Gottes sind, dann geschieht überhaupt nichts. Aber wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht. Warum? Weil sie Gott nicht erkannt hat. Wenn mein Vater reich ist, nehmen wir an, er ist der reichste Schweizer. Stimmt natürlich nicht, aber nehmen wir an. Und ihr wisst das nicht. Dann denkt ihr vielleicht, was ist das für ein armes Würstchen hier vorne? Warum? Weil ihr meinen Vater nicht kennt. Sobald ihr meinen Vater kennt und wisst, es ist der reichste Schweizer, denkt ihr, was, und der predigt hier? Jetzt müssen wir aber aufpassen. Versteht ihr? Sie kennen den Vater nicht. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie Gott nicht erkannt hat. Wissen Sie nicht, wer wir sind? Wir gehören zur königlichen Familie Gottes. Jeder, der mit Gott Frieden geschlossen hat, gehört zur Familie Gottes. Was kann es denn Besseres geben? Und wie es in einer großen Familie ist, hat man eine große Verwandtschaft. Da ist es interessant, dass wir jetzt dass Gott ihr da mit eurem Cousinentreffen Gott symbolisiert. Man hat eine große Verwandtschaft. In der Familie Gottes gibt es glücklicherweise viele Geschwister. Geschwister, die wir uns nicht ausgesucht haben. Geschwister kann man sich nie aussuchen, die hat man einfach. Aber mit denen wir verbunden sind. Auf Biegen und Brechen. Ob uns das gefällt oder nicht. Wer sich als Solochrist versteht, der hat noch nicht verstanden, was Gott durch den Frieden mit ihm Großartiges geschaffen hat. Wir werden eine große, in eine riesengroße Familie hineingeboren, wenn wir Christen werden. Und jetzt beschreibt Paulus dieses Haus Gottes. Das Besondere an diesem Haus ist, dass wir nicht in diesem Haus wohnen, sondern wir dieses Haus bilden. Wir sind das Haus. Du und ich. Dieses Haus, von dem Paulus hier spricht, sind nicht die Wohnungen, die Jesus für uns vorbereitet hat. Menschen, die von Jesus erlöst worden sind, sie bilden dieses Haus. Das Haus, in dem Gott wohnt. Das musste Paulus den Christen in Korinth auch sagen, wenn er schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Habt ihr denn das nicht begriffen? Ihr seid das Haus Gottes. Jeder Christ ist also ein Baustein, der Teil dieses Tempels wird. Dieser Bau steht auf einem hervorragenden Fundament. Das Fundament des Hauses ist, dass ihr eingefügt seid. Sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Der Apostel und die Propheten, die das Evangelium des Friedens weitergeben, die die Gläubigen in der gesunden Lehre unterweisen, bildet das Fundament dieses Gebäudes. Und aufgrund ihrer Botschaft, die wir heute in der Bibel nachlesen können, weil diese Menschen ja nicht mehr leben, werden Menschen in diesen Bau eingefügt. Es ist also ein Bauwerk, das immer wächst. Und Jesus betete schon, als er noch auf der Erde war, für alle Menschen, die durch die Verkündigung der Apostel und Propheten zum Glauben kommen. Jesus bat seinen Vater, ich bete, aber nicht nur für die Apostel, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Somit hat Jesus schon für uns gebetet. So betete Jesus vor bald 2000 Jahren für uns. Und dieses Fundament der Apostel und Propheten richtet sich nach dem Eckstein des Gebäudes aus. Und dieser Eckstein war im Bau eines großen Gebäudes ein wichtiger Stein. An ihm richtete sich das ganze Gebäude aus. Wird dieser Stein falsch gesetzt, wird das Gebäude in Schieflage geraten. Ohne Eckstein würde dem ganzen Haus Richtung, Orientierung und Stabilität fehlen. Jesus, der Eckstein, hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Alle Steine sind auf diesen Eckstein ausgerichtet und von ihm abhängig. Dieser Eckstein, er hält alles zusammen. Jeder Mensch, der zu Jesus findet, der mit Gott versöhnt ist und Frieden findet, wird in diesem Tempel eingefügt. Petrus beschreibt das so: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott wohnt also durch den Heiligen Geist in seinem Haus. Durch Christus seid auch ihr in dieses Werk, in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also Gott wohnt in diesem Haus. Das ist die Gemeinde. Die Kirche, in der wir sind. Paulus betont hier, dass Gott durch seinen Geist im Tempel wohnt und damit betont er die wichtige Bedeutung der örtlichen Gemeinde. Es gibt viele Bibelstellen, die betonen, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt. Doch Paulus will hier die wichtige Bedeutung der Gemeinde hervorheben, der Gemeinschaft der Gläubigen. Deshalb betont er, dass der Geist in dieser Gemeinschaft lebt. Obwohl Paulus genau weiß, dass er auch in jedem Gläubigen lebt. Ich weiß, es gibt viele Christen, die die Gemeinde als weltweite Gemeinde verstehen, zu der wir natürlich alle gehören, die Jesus lieben. Deshalb erachten sie es nicht als besonders wichtig, sich einer örtlichen Gemeinde anzuschließen. Manchmal haben sie sogar gute Gründe, weil sie schlechte, verletzende Erfahrungen in Gemeinde gemacht hatten und nun quasi wie den Eindruck haben, ich muss mich jetzt mal regenerieren, das vertrage ich nicht mehr. Das ist nicht das, was ich mir unter einer Gemeinschaft, in der die Liebe präsent, die Liebe Gottes sichtbar werden sollte, so lebt. Das kann sein. Und es kann reizvoll scheinen, sich aus dem Gemeindeleben zurückzuziehen. So kann man sich den Aufgaben und Verantwortlichkeiten entziehen und sein Glaubensleben abgeschieden von einer Gemeinde führen. Und heute bekommt man ja alles ins Haus geliefert. Gottesdienste, die man im Fernsehen schauen kann oder im Internet übertragen werden, Predigten ohne Ende, die man runterladen kann und erst noch selber wählt, zu welchem Thema man jetzt nur eine hören will. Das alles ist ganz individuell zu bekommen, zu der Zeit und an dem Tag und genau dann, wenn ich es haben möchte. Was braucht man da noch? Eine örtliche Gemeinde mit fixen Terminen und Treffen, diesen Aufwand zu betreiben. Und dann noch ein Umbau kommt dann auch noch dazu. Aber glaubt mir, Paulus wäre empört über solches Verhalten, solche Einstellung. Es stimmt, dass wir als Christen eine weltweite Familie bilden. Bestimmt die größte Familie überhaupt, die es gibt. Aber die Apostel richteten sich immer an die Gemeinde an einem Ort. Sie gingen ganz selbstverständlich davon aus, dass Christen Gemeinschaft pflegen. Es war für sie selbstverständlich, dass sich Christen zur Anbetung Gottes, zur Fürbitte und zur Lehre treffen. Und zum Gemeinschaft pflegen. So wie das übrigens auch im Judentum ganz selbstverständlich war, überall wo Juden waren, wenn sie zerstreut waren, bauten sie Synagogen oder sie hatten Orte, wo sie sich trafen. Das war ganz normal. Ein Apostel hat nichts anderes gedacht, als dass Kinder Gottes vor Ort sich treffen. Die Apostel dachten immer an eine verbindliche, sicht- und greifbare Gemeinschaft, zu der ein Christ gehört und sich mit seinen Gaben einbringt. Gemeinde war in ihrer Vorstellung kein Ort, den man besucht, wenn es gerade passt und das Programm interessant ist. Gemeinde ist für die Apostel immer Gemeinschaft der Gläubigen. Doch dass sich Christen so verhalten, dass sie der Gemeinde fernbleiben, ist keine neue Erscheinung, das ist nicht ein Zeitgeist in der heutigen Zeit, gehen die Leute nicht mehr in die Kirche oder in die Gemeinde. Schon bei den ersten Christen wurden die Treffen nicht mehr besucht. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht war es doch auch manchmal langweilig oder man hat anderes zu tun. Wir sehen das aufgrund einer Ermahnung im Hebräer, weil wenn das nicht so gewesen wäre, wäre ja die Ermahnung gar nicht nötig. Er sagt, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und wohlbemerkt, die sind ferngeblieben, die hatten noch keinen Fernseher, noch keine Smartphones, noch keine Serien, noch keine Krimis, die man unbedingt sehen muss. Und trotzdem, das war immer so. Wenn du wiedergeborener Christ bist, dann hat dich Jesus als einen besonderen Stein, einen lebendigen Stein in das Haus Gottes eingefügt. Und ich wage sogar zu sagen, dass in der Gemeinde der Geist Gottes in besonderer Weise wirkt. Denn der Geist Gottes lebt in diesem Haus. Durch Christus seid auch ihr in diesem Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Freue dich über deine neue Heimat. Und unsere neue Heimat ist zunächst das Haus Gottes, der Tempel Gottes, die Gemeinde, die Kirche, der Himmel kommt erst nachher. Das ist das Interessante an diesem Text. Das Haus Gottes wird durch die von Jesus erlösten Menschen gebildet, die nun zur großen Familie Gottes gehören. Die Gemeinde wird in meinen Augen oft in ihrer Bedeutung für unser geistliches Wachstum unterschätzt. Wir sind uns ja gewohnt, eben alles zu holen, was wir brauchen, und denken, wir wissen das genau, was wir brauchen. Wir bräuchten die Gemeinschaft, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, nicht, aber wir brauchen sie, wir brauchen die Gemeinschaft, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich wäre auch in einer Kirche, wenn ich nicht Pfarrer wäre. Ich weiß, ich brauche die Gemeinde. Es ist ein wichtiger Bestandteil von meinem Glauben und dass ich im Glauben mich entwickeln kann oder überhaupt nur schon Jesus treu bleiben kann. Ohne die Gemeinde weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde. Leider ist es oft so, dass Christen, die sich von der Gemeinde fernhalten, in ihrem geistlichen Leben eine Art Schwindsucht erleben, bis dahin, dass sie sich schlussendlich von Gott abwenden. Paulus schreibt dem Timotheus: Für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Hause Gottes gehören und zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Die Gemeinde, der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Und er fährt fort. Und wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Jesus, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist, der den Engeln erschien in seiner Macht, er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen, in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Jesus ist der Eckstein, die Gemeinde, Stützpfeiler und Bollwerk der Wahrheit. Er ist der die Gemeinde aufbaut, Jesus, und sie zusammenhält. Also freue dich über deine Heimat. Und diese Heimat ist die Gemeinde, die Kirche, zu der ich als Christ gehören sollte. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und auferstanden und du lebst. Und deshalb, weil du für unsere Schuld bezahlt hast, ist Versöhnung mit dem Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, möglich geworden. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Und schenke, dass dieser Frieden, der von dir kommt, in unseren Herzen sich stark macht. Gerade in einer Welt, wo wir nicht wissen, wohin die ganzen Kriege führen werden und was uns auch noch in Mitleidenschaft ziehen könnte. Wir wissen es nicht, aber eines wissen wir. Den wichtigsten Frieden haben wir in unserem Herzen, den Frieden mit dir. Du hast diese Versöhnung möglich gemacht. Und du hast die Gemeinde geschaffen. Das ist eine Idee von dir, dass wir miteinander gemeinschaftlich unterwegs sind dir folgen und dir dienen und dich anbeten. Amen.